Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was hat Österreich diese Woche bewegt? Worüber wird am heftigsten diskutiert? Jetzt ist es fix, die EU leitet ein Defizitverfahren gegen Österreich ein. Bis vor kurzem galt das noch als absolutes Schreckgespenst. Jetzt sieht die Regierung das Verfahren eher gelassen. Wir biegen das hin, so Außenministerin Beate Meindl-Reisinger. Apropos Regierung, seit 100 Tagen ist die Dreierkoalition im Amt. Diese Woche war Zeit für eine erste Bilanz. Wie durchwachsen fällt diese eigentlich aus? Und Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat seine Haftstrafe in Innsbruck Ziegelstagel angetreten. Und in Wien meinte Arnold Schwarzenegger bei der Klimakonferenz, jedes Mal, wenn ich in Österreich bin, und das ist einmal im Jahr, sitzt im Bundeskanzleramt ein neuer Kanzler. Wie geht das? Was ist los mit Österreich? Konstanz gibt es eigentlich nur bei der Stadtregierung in Wien. Da steht die neue Zusammenarbeit zwischen Rot und Pink. Und zuletzt noch ein Blick nach Amerika. Da scheint die Freundschaft zwischen die zwei Männer, Elon Musk und Donald Trump, endgültig zerbrochen. Er schimpft über ihn, also Musk über Trump. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Johannes Kodenes bei uns im Studio, Wiens Ex-Vizebürgermeister.
Schönen guten Abend.
Und Unternehmer Herr Kodenus, insbesondere die FPÖ, aber auch ÖVP und NEOS, haben noch im Frühjahr gemeint, ein Defizitverfahren, das wäre das Schlimmste, was uns jetzt passieren könnte. Jetzt ist es eingeleitet worden und Der Finanzminister hat gemeint, wir haben jetzt eigentlich überhaupt keine Angst. Und im Übrigen, wir stehen nicht, wie immer behauptet, unter EU-Kuratel. Wie sehen Sie dieses Defizitverfahren?
Das wäre ja genau das, was wir als Freiheitliche verhindern hätten können, wenn die Koalition mit der ÖVP zustande gekommen wäre. Das war ja auch schon beschlossen. In der ersten Verhandlungswoche war das der wichtigste Punkt, der eigentlich abgehakt wurde, Grün. Als erledigt, aber leider ist das Ganze anders gekommen, weil eben die ÖVP anscheinend doch nicht mit jemandem koalieren wollte, der statt ihr den Bundeskanzler macht. Das ist schade und traurig. Es ist so zu sehen, dass man sieht ja, dass die letzten Jahre der Regierung mit der ÖVP-Spitze und den Grünen ein enormes Defizit uns beschert haben, einen enormen Schuldenstand. Wir haben ein Defizit von 4,7% letztes Jahr, heuer sind es 4,5%. Der Schuldenstand vom BIP ist über 85%, also weit über den Haushaltszielen der Europäischen Union. Und das Defizitverfahren wäre schon einzuleiten, wenn ein Defizit von mehr als 3% vorhanden ist. Jetzt sind wir bei 4,5%, also das ist schon, sind die roten Alarmglocken. Wir sind ja, oder ich bin ein Verfechter davon, dass wir nicht immer alles von der EU überwachen lassen sollten. Vollkommen klar. Trotzdem sind es ja doch objektive Kriterien, die für alle Staaten gelten. Und man sollte die Regierungsleistungen der letzten Jahre danach messen. Und die sind desaströs. Jetzt haben wir dieses Verfahren. Natürlich wird das Ganze beschwichtigt, logischerweise, weil es ist ja nicht mehr abzuwenden. Aber in Wirklichkeit bedeutet das schon eine Art Besachwalterung. Eine Besachwalterung, die vielleicht bei sehr linken Sozialisten wie dem Herrn Matterbauer durchaus willkommen ist, weil jemand, der sich fast kommunistisch in der Gedankenwelt gibt, unterwirft sich immer gern einer stärkeren Macht, wenn man dann weniger Verantwortung hat. Das machen die immer sehr gerne. Das gilt anscheinend auch für diesen Fall. Und man kann natürlich auch die nächsten, ich glaube 3 Jahre wird das dauern, immer wieder behaupten, naja, für die schlechte oder negative Maßnahme, für die grausige Maßnahme ist die Europäische Union verantwortlich und nicht wir. Also das typische Floriani-Prinzip, das wird immer sehr gerne auch in dem Verhältnis zwischen Mitgliedstaaten und der Europäischen Union sehr gerne gespielt. Also man wird sehen, was da rauskommt. Ich denke, Anfang Juli wird das dann auch formell beschlossen in der Europäischen Union. Aber es zeigt ganz deutlich, die letzte Regierung, aber auch die jetzige nach 100 Tagen hat vollkommen versagt. Wir haben auch als einziges Land in der Europäischen Union eine Rezession. Als einziges sind wir Schlusslicht nach allen möglichen Prüfkriterien, die es gibt. Die OECD sagt das, aber auch das Wirtschaftsforschungsinstitut und viele andere Instanzen auch. Als einziges Land eine Rezession, einen Wirtschaftsrückgang. Und Das heißt, die letzten 100 Tage der neuen Regierung haben eigentlich überhaupt nichts bewirkt, außer die Fortführung einer Misere, die es aufzuhalten gilt. Aber sie nicht imstande ist, das zu tun.
Ja, aber wie gesagt, 4,7% Neuverschuldung im Vorjahr und trübe Aussichten für heuer und auch vielleicht auch für nächstes Jahr, das waren die Zutaten für dieses Defizitverfahren. Aber wir stehen ja nicht ganz alleine da. Insgesamt sind 7 Mitgliedstaaten, die eben so ein Defizitverfahren haben. Das ist Frankreich, Italien und Polen, auch Belgien, Ungarn, die Slowakei und Malta sind betroffen. Und besonders heftig sind die Rumänen unterwegs. Die Verschuldung dort liegt bei 9,3%. Also da stehen wir eigentlich noch ganz gut da, oder? Also ganz gut unter den Einäugigen.
Es ist ja auch nie mein, sag ich mal, Ziel irgendwie behaupten zu können, man muss EU-Musterschüler sein, weil es gibt auch keinen Grund, irgendwie der EU gefallen zu müssen. Es geht ja viel mehr um die Bürger in den nächsten Jahren. Was müssen sie für Einschnitte dulden müssen und erleiden müssen? Die Refinanzierung der neuen Schulden wird immer teurer dadurch, durch das Verfahren, das kommt dazu. Das heißt, die Kredite werden teurer, die Zinsen werden größer. Das Ganze muss im Endeffekt der sogenannte kleine Mann, also die Bevölkerung, die kleine Frau stemmen. Und das wird man auch die nächsten Jahre sehen, dass da und dort wieder es mehr Einschnitte geben wird, dass Steuern erhöht oder neu erfunden werden müssen. Das passiert ja die letzten Jahre eh schon laufend. Aber am Schluss, die Melkkuh der Nation sind die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist genau das, worum es geht. Das sind nicht nur nackte Zahlen, da stehen Schicksale dahinter. Insolvenzen steigen, Privatinsolvenzen, Firmeninsolvenzen. Pro Tag haben wir schon, was war der letzte Stand, 23 Insolvenzen, was ich mich erinnern kann, was ich gelesen habe, pro Tag. Und da stehen Schicksale dahinter, Arbeitnehmer, die ihren Job verlieren, Familien, die sich das Dasein, das Essen, die Versorgung der Kinder nicht mehr leisten können, während gleichzeitig syrische Familien mit 9.000 Euro im Monat abgespeist werden, die wieder wir zahlen müssen. Also die gesamte Ungerechtigkeit kommt genau dadurch zum Vorschein. Das sind nicht nur nackte Zahlen, sondern auch menschliche Schicksale. Und es ist tragisch, dass diese Bundesregierung es nicht schafft, irgendwie einen kleinen Ansatzpunkt zu geben, das Ruder herumreißen zu können. Da gibt es überhaupt kein Anzeichen. Und man wird sehen, wie das Ganze weitergeht. Leidtragende sind die Bürger.
Ja, bei den Umfragen liegt Herbert Kickl und die FPÖ klar vorne, 36%. Aber hat der Herbert Kickl, so wie es der Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel sagt, sich das nicht selber eingebrockt, dass nichts geworden ist aus einer schwarz-blauen Regierung?
Da gibt es eben zwei Betrachtungsweisen natürlich, die von seitens der ÖVP und seitens der FPÖ. Was ich so mitbekommen habe, ich habe es auch schon an einer anderen Stelle erörtert, es wäre dann der EU ist gleich EVP, nicht wahr? Von der Leyen, zu viel gewesen, einen weiteren Kanzler zu haben, der in den wichtigen Fragen der EU-Außen-, aber auch Innenpolitik sich gegen die Linie stellen würde. Das wäre jetzt zum Beispiel die Russland-Sanktionen, die Ukraine-Politik, das wäre natürlich auch die Haushaltspolitik, das wäre ein Aufstehen gegen den digitalen Euro zum Beispiel. Also all das, was Herbert Kickl mit Sicherheit gut tun würde und zu Recht tun würde, all das wollte man sich da sparen. So jetzt gab es sicherlich eine Befehlsstruktur von der EVP runter zum Herrn Stocker zu sagen, bitte jetzt ist genug, das können wir uns auf Dauer nicht leisten, dass das der nächste Staat Richtung kritischer Staat oder kritische Regierung kippt. Das wäre gut für die Bürger, aber die Europäische Union, das ist ja so ein elitärer Moloch, die braucht das eben nicht. Die von der Leyen ist ja im Endeffekt eine Person, die der Europäischen Union überhaupt nicht gut getan hat. Und alle Parteien wie Herbert Kickl und FPÖ tun genau das Richtige, nämlich eine Politik für den Bürger anzustrengen und eine kritische Politik gegen all diesen Tendenzen, die Richtung Zentralismus gehen.
Ja, 100 Tage ist die Regierung jetzt im Amt. Trauen Sie dieser Regierung zu, dass wir all die Probleme, die wir haben, unbestritten meistern können?
Nein, es ist relativ einfach. Erst einmal, die drei Parteien haben sich ja nur zusammengewürfelt, um die FPÖ draußen zu halten. Die einzige Partei, die eine Koalition mit dem Bürger hat, ist die Freiheitliche Partei. Und die Partei versuchen weiter, ihre Machtstrukturen zu verfestigen, zu vertiefen, um jeden Preis nach unten treten, nach oben buckeln. Das ist das Prinzip dieser drei Parteien, ohne Rücksicht auf Verluste.
Das heißt eigentlich ziemlich radikal Ihre Bilanz für die ersten 100 Tage.
Ziemlich ein nüchterner Ansatz. Radikal sind die Parteien, die uns das eingebrockt haben.
Ja, dann noch ein Thema dieser Woche war Karl-Heinz Grasser, ehemaliger Finanzminister, Liebling der Nation. Jetzt ist er in der Justizanstalt Innsbruck-Ziegelstadel. Naja, nicht sehr komfortabel dort, diese Haftanstalt. Haben Sie eigentlich Mitleid mit ihm?
Mitleid, das ist ja so ein Ausdruck, das klingt so, als wäre er ein Opfer. Ich habe einen interessanten Artikel vom Herrn Rauscher gelesen. Ich bin aber alles andere als ein Standard- und Rauscher-Fan. Da hat geheißen, kein Mitleid, aber auch keine Häme. Und da ist einiges drin gestanden, relativ ausgewogen, was man sich jetzt über diesen Haftantritt denken kann. Ich verkönne es ihm natürlich überhaupt nicht. Er hat eben auf die letzten 16 Jahre schon sehr viel an de facto Verurteilung oder Vorverurteilung in Kauf nehmen müssen. Das ist leider der Fall gewesen. Deswegen wurde auch sein Urteil halbiert von 8 auf 4 Jahre. Und ich wünsche ihm natürlich das Allerbeste. Ich kenne ihn persönlich kaum, habe ihn jahrelang nicht gesehen. Aber ich wünsche es eigentlich niemandem. Es gibt dafür andere, denen es schon insofern wünsche, weil Gewalttäter, die mit dem Messer auf andere losgehen, die sollten da laufend hinter Gitter sitzen oder Österreich gar nicht mehr betreten dürfen. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, insgesamt 16 Jahre hat das Verfahren gegen Karl-Heinz Grasser gedauert, über die Maßen lang auch. Das Verfahren gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der ja freigesprochen wurde, hat ewig lang gedauert, 4 Jahre. Und trotzdem ist es jetzt hoch an der Zeit, dass man genau in diesem Punkt eine Reform einleitet, weil es kann nicht sein, dass das alles so lange dauert, oder?
Absolut. Ich bin der Meinung, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie alle anderen Institutionen in einem Land, in einem demokratischen Land, alle paar Jahre wirklich einer Revision unterzogen gehören. Und wie man jetzt bei diversen Verfahren sieht, die so lange dauern, die Möglichkeit lassen, auch den Menschen lange in einer Vorverurteilungsschleife leiden zu lassen, dass da einfach mal geschaut werden sollte, wie schauen wir da aus? Ja? Wie ist die Erfolgsbilanz auch, nicht wahr? Bei Herrn Kurz gab es zwar erstinstanzlich eine Verurteilung, aber dann wurde freigesprochen. Wenn man sich genau den Hintergrund anschaut, dass er eigentlich in der Antwort im Urschuss die Frage ja bejaht hat, ja, und das Ganze aber in der Entscheidungsfindung bei der ersten Instanz nicht dazugezogen wurde in der Argumentation, so ist das Ganze relativ traurig. Und ich bin der Meinung, dass vor allem die WKStA sich auch eine Kritik gefallen lassen muss und sich auch eine Revision gefallen lassen muss.
Ja, apropos Konstanz und vor allem Umbau des Systems. Arnold Schwarzenegger war ja wieder in Österreich. Er kommt einmal pro Jahr immer zur Klimakonferenz in die Wiener Hofburg. Eine wirklich tolle Veranstaltung. Heuer hat er eben gescherzt, wenn ich einmal im Jahr komme, sitzt immer ein anderer im Bundeskanzleramt, ist Österreich. Die Konstanz und vor allem das Erfolgsgehen abhanden gekommen.
Das schaut leider ein bisschen so aus, Herr Wendelt. Also das ist ein interessanter Aspekt. Ich glaube, das einzige Land, das noch fluktuativer ist, ist Bulgarien. Vielleicht gibt es ein paar andere auch noch. Das heißt, ein Vergleich ist es ja nicht ein schöner Vergleich, den wir uns da gefallen lassen müssen. Österreich war immer bekannt als Land, als sicherer Hafen in jeder Hinsicht, nämlich polizeiliche Sicherheit, also Sicherheit auch der freien Entfaltung, aber auch wirtschaftliche Sicherheit. All das ist in den letzten Jahren wirklich disruptiv abhanden gekommen. Ja. Nur deswegen, wenn man geglaubt hat, man muss jetzt der Musterknabe sein bei den Corona-Maßnahmen oder man muss seit 10 Jahren jeden, der einmal Asyl schreit, ins Land lassen, auch wenn er dann Frauen vergewaltigt ist und Leute damit niedersticht. Ja. Das ist leider jetzt kein Allgemeinfall, aber die Einzelfälle häufen sich bis hin zu einer gewissen Quantität, die nicht mehr zu leugnen ist. Und das wurde alles verursacht durch meistens die beiden Regierungen, Rot und Schwarz, Schwarz und Rot. Ja? So wie auch das ganze Haushaltsverfahren eigentlich auf Dauer durch diese Leute verursacht wurde. Mhm. So wie auch jedes große Problem, das wir in Österreich haben, ist im Prinzip auf diese beiden Parteien zurückzuführen. Ab und zu wird die FPÖ hineingebeten, dann dürfen wir 1-2 Jahre mitwirken und dann gibt es einen Megaskandal, der in Wirklichkeit keiner ist, im Vergleich zu dem, was die anrichten. Ja? Und das ist eben genau der Punkt, dass die beiden Parteien, die SPÖ und die ÖVP, Und dann sind die Grünen auch gerne dabei und jetzt die Neos bei solchen Sachen in Wirklichkeit diejenigen sind, die die Verantwortlichen sind.
Gut, umgekehrt, wenn es die Beteiligung von Rechtsparteien gibt, wie zum Beispiel jetzt in Holland, ist das ja auch kein Garant für Konstanz. Gerd Wildert hat ja dort die Regierung platzen lassen.
Ja gut, das waren auch wichtige Fragen wie Asylpolitik, wo es halt dann durchaus heißen kann, es gibt da gewisse rote Linien. Die dänische Ministerpräsidentin, eine Sozialdemokratin, hat gesagt, das größte Problem ist die Massenzuwanderung. Und wir reden ja immer nur von undifferenzierten Massenzuwanderung. Wenn es geht um Zuwanderung, die gezielt ist für diverse Berufsgruppen, die man braucht, ist ja keiner dagegen. Ja? Aber das wird ja immer in einen Topf geschmissen, das darf man nicht tun. Wir reden von undifferenzierten Massenzuwanderung. Meistens unter dem Deckmantel ist das Asylrecht, das missbraucht wird. Und da hat Herr Wilders die rote Linie übertreten gesehen und die Leine gezogen. Und damit es zu Neuwahlen gibt, damit die Menschen das eben neu beurteilen können. Das bräuchte es in anderen Fällen auch.
Ja, doch zurück nach Wien. Konstanz, zumindest in der politischen Verwaltung, scheint es eigentlich nur in der Bundeshauptstadt Wien zu geben. Ja, jetzt steht die neue Regierung. Ludwig regiert wieder mit Pink. Es gibt eine neue Vizebürgermeisterin. Ja, wie beurteilen Sie die neue Wiener Stadtregierung?
Ja, wir haben jetzt im Prinzip eine Konstanz, vollkommen richtig, außer einer Person, die Frau Nowak ist Finanzstadträtin geworden, die Barbara Nowak, die ich auch noch kenne aus meiner Zeit im Gemeinderat. Und sonst hat sich ja nicht allzu viel geändert, weil eben der Herr Hanke als Finanzstadtrat eben aufgehört hat und im Bund Wirtschaftsminister geworden ist.
Infrastrukturminister
geworden, ist ein großes Ressort, das der Herr Hanke hat. Den halte ich übrigens von diesen ganzen Roten eigentlich als einer der fähigsten, mit dem auch reden kann. Und die Frau Nowak hat ein interessantes Schicksal. Sie ist ja Bezirksparteiobfrau von Döbling. Döbling ist der einzige Bezirk bei der SPÖ im Jahre 2020, wo die vorletzte Wahl war, haben ja alle Bezirke dazu gewonnen von der SPÖ und die Frau Nowak in Döbling hat verloren. Und jetzt hat die Frau Nowak in Döbling wieder verloren. Anscheinend ist es dann immer eine Art Track Record, der notwendig ist, um dann noch höhere Geschicke zu leiten, nämlich dann Finanzstadtrat zu werden, ist schon eine gewaltige Aufgabe. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass er unter Ludwig die letzten 7 Jahre sich der Schuldenstand verdoppelt hat von 6 auf 12 Millionen.
Also, Milliarden.
Milliarden. Also, danke. Ja. Danke, dass Sie mich richtigerweise korrigieren. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, dass gerade die Person genommen wurde, die in den Bezirk laufend verloren hat. Erinnert ein bisschen an die Frau Finanzstadträtin Renate Brauner, die am Anfang auch gehandelt wurde als die Nachfolgerin vom Bürgermeister Häupl, aber dann im Endeffekt an sich selbst und an der Schuldenlast von der Stadt Wien gescheitert ist.
Das heißt, Sie trauen der Finanzstadträtin eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu?
Ich kenne sie als eine sehr sympathische Persönlichkeit, ja, aber was die SPÖ mit ihr für ein Spiel treibt, das kann nur die SPÖ selbst beurteilen.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ein Comeback hat es diese Woche gegeben, und zwar die Klimaaktivisten sind zurück. Diesmal nicht die Klimakleber von der letzten Generation, die eben Straßen blockiert haben. Jetzt ist es eine Gruppe, die nennt sich Extinction Rebellion. Und wieder werden Aktionen wie Straßenblockaden gestartet. Gut oder schlecht, dass es das gibt?
Ich wüsste nicht, wozu das gut sein kann. Das ist eigentlich alles nur schlecht. Und ich glaube, ja, die sind beseelt davon, dass sie die Guten und Wichtigen sind und die uns alle vor der Auslöschung quasi retten werden. Das ist eine Geisteskrankheit. Das kann man nicht anders beurteilen. Das ist ein Fall für einen Psychiater, in meinen Augen. Ja. Und wenn man es gut meint, für die ein Bootcamp, dass sie ein bisschen mal auf die Sprünge kommen, geistig und körperlich. Also es ist in meinen Augen, die halten da den Verkehr auf für arbeitende Menschen oder Leute, die in die Ausbildung oder zum Job wollen oder Krankenautos mit kranken oder sterbenden Leuten. Das sind ja keine Einzelfälle schon, dass da Leute auch schon verstorben sind. Das ist eine Geisteskrankheit und als solches zu betrachten. Es gibt, glaube ich, zu wenig Psychiater, aber vielleicht sollten manche wieder diesen Beruf aufnehmen, damit sie diese Leute heilen können.
Ja, das sind natürlich brutale Aussagen in Richtung der Klimaaktivisten. Übrigens, ich betone da in dem Zusammenhang, das ist die Meinung vom Herrn Gudenus.
Das regnet sich ja hier.
Wir schließen uns dieser Meinung als Sender.
Ich rede von diesen Aktivisten, das ist ja konkret. Ja.
Wir schließen uns aber trotzdem dieser Meinung nicht an. Ein Ereignis dieser Woche war auch der Angriff der Ukraine gegen Russland, Operation Spinnennetz. Innerhalb weniger Minuten sind strategische Bomber zerschossen worden, tief in Russland bis nach Murmansk, bis tief nach Sibirien. Hat man da wirklich versucht, die Angriffswelle der Russen einzudämmen? Was befürchten Sie jetzt? Was wird Putin tun?
Ich hoffe trotzdem, dass es hier noch irgendwie am grünen Verhandlungstisch zu einer Einigung zumindest schrittweise kommen wird. Also dass das Ganze auf einmal nicht passieren kann, ist klar. Es ist nur insofern traurig, weil ja am Montag die letzte Verhandlungsrunde in Istanbul war und die Angriffe am Sonntag davor stattgefunden haben. Vielleicht nicht gerade die besten Vorzeichen für solche Verhandlungen. Zumindest wurde wieder ein Gefangenenaustausch ausverhandelt. Das ist ja schon mal was Schönes für beide Seiten, für die Familien auch. Aber der große Wurf oder die ersten Schritte zum großen Wurf sind leider nicht da. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass es heißt immer, der Putin will eine Verlängerung des Krieges. Wenn man sich die letzten 3 Jahre anschaut und das Verhalten der Ukraine im Detail, war es eigentlich immer die Ukraine oder der Westen, der eine Verlängerung des Krieges wollte. Die Europäische Union braucht ein äußeres Problem, um mit dem Finger drauf zeigen zu können, um damit zu kaschieren, was drinnen alles schlecht läuft. Die von der Leyen braucht genau das. Und der Herr Merz spielt damit. Ich kann immer sagen, Russland ist die Bösen, ja, die marschieren überall ein, die wollen Europa einnehmen. Völliger Unsinn, ja, wer sowas glaubt, ja. Kein Kommentar, ist ja absolut lächerlich. Sie brauchen genau das, um immer sagen zu können, schaut sie böse Russen und wir in Europa machen jetzt neue Schulden, wir rüsten auf, wir machen die Pandemie wird eine neue Pandemie erfunden und dergleichen. Also man lenkt von den eigenen Problemen ab. Das ist genau der Mechanismus, wie das zurzeit funktioniert und da ist Russland ein willkommener, sage ich einmal, Spieler, der in die Ziehung genommen wird für solche Spiele.
Trotzdem, die nackten Zahlen sprechen eine andere Sprache. 250.000 junge Russen sollen getötet worden sein bereits in diesem Konflikt. Auf ukrainischer Seite zwischen 50.000 und 60.000 Tote, 27.000 Drohnen sind in Richtung Ukraine geschickt worden. Die Bomben wollen wir gar nicht mitzählen. Also da passiert schon ein Massenmord. Jetzt aber noch ein Blick nach Amerika. Dort sehen wir das nächste dramatische Schauspiel. Zwei ehemals enge Buddies und Freunde, Elon Musk und Donald Trump, zerfetzen sich momentan mit gegenseitigen Beschuldigungen. Musk sagt über Trump, ohne meine Hilfe hätte er die Wahl nie gewonnen. Und Musk greift ganz tief in die Schmutzlade und sagt, ja, Trump stand auch auf den Epstein-Files. Das waren jene Files, wo es um 6 Spiele auf einer Liebesinsel des ehemaligen Multimillionärs Epstein gegeben hat. Wie beurteilen Sie das?
Ja, das ist spannend. Richtig. Ich finde es auch extrem. Also wie auch immer man das Verhältnis zwischen Trump und Musk jetzt politisch bewertet, auch ideologisch vielleicht, ja, und dieses Zweigespann, das es ja durchaus war, so unprofessionell ist jetzt genau das, was passiert nach ein paar Monaten. Ich meine, dass man da nicht im Hintergrund, auch wenn es vielleicht verschiedene Meinungen geben wird oder kann, was auch normal ist, wie bei einer Koalition zum Beispiel, das ist keine Koalition, also der Vergleich hinkt ein bisschen, aber trotzdem, dass man sich da nicht im Hintergrund ein bisschen mehr noch am Riemen reißen kann, ja, und in der kurzen Zeit wie ein streitendes Ehepaar, quasi ein Star-Ehepaar, ne, im Pride Month, nicht so, sich hier nach außen gibt, ist schon bedenklich, würde ich mal sagen. Und ich kann nur hoffen, dass sich das Ganze wieder einrenkt und alle wieder zur Vernunft kommen, weil es gibt da drüben genug zu tun. Und das ganze Programm ist schon sehr ambitioniert. Und bei aller, sag ich mal, Auffälligkeit diverser Maßnahmen ist das Ganze schon darauf angelegt, das Land wieder in Ordnung zu bringen. Und ich hoffe, das wird auch so passieren.
Ja, es gibt ja das alte russische Sprichwort, das da eben besagt, in einer Höhle ist nur Platz für einen Bären, oder?
Ja, das ist eine schöne Ironie, das russische Sprichwort für die Amerikaner. Ja, das ist schon richtig. Es hätte mich auch gewundert auf Dauer, wenn das Ganze friktionsfrei geblieben wäre. Aber sowas von schnell und mit allen möglichen Vorwürfen, die man sich ja vielleicht für den letzten Moment aufheben würde. Ja, mal schauen. Ich hoffe, es renkt sich wieder ein. Und es kommen da die Herrschaften wieder zur Vernunft. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, wir werden sehen, wie dieses Schauspiel in Washington weitergeht. Tatsache ist, man schenkt sich nichts und vor allem, man trägt diesen Streit via Social Media aus. So hat Musk eben gesagt, ohne meine Hilfe hätte Trump die Wahl nie gewonnen. Da würden jetzt die Demokraten im Weißen Haus sitzen. Trump hat gekontert, na, so ist das ja nicht gewesen. Pennsylvania hätte ich auch ohne Hilfe von Elon Musk gewonnen. Ja, zwei Freunde zerbrochen an dem, was an Aufgaben vor ihnen liegt. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Danke vielmals für diesen Wochen.
Danke für die Einladung.
Rückblick und wir werden sehen, was die kommende Woche bringen wird.